Schönen guten Abend, meine Damen und Herren bei Skobel. Wir Mitteleuropäer, also Sie und ich, essen bis zu unserem Lebensende im Schnitt 1000 Tiere und töten der Forschung zuliebe 2. Und dann töten wir noch Milliarden von Fischen und laut Statistischem Bundesamt alleine bei uns in Deutschland jeden Tag über 2 Millionen Tiere. Jeden Tag. Schaut man sich die Sache näher an, stellt man schnell fest, dass wir uns extrem widersprüchlich verhalten. Wir sind ambivalent und nicht vernünftig im Umgang mit Tieren. Und machen große Unterschiede, etwa zwischen Haus- und Nutztieren. Verantwortung hätten wir aber aus ethischer Sicht beiden gegenüber. Aber mit Nutztieren gehen wir weitgehend rücksichts- und erbarmungslos um. Dabei wissen wir seit Jahren, dass diese Tiere die Fähigkeit haben, zu fühlen, Schmerz, aber auch Freude zu empfinden und sich selbst zu erfahren, kurz, dass sie leidfähig sind. Wenn wir ehrlich sind, dann sind diese Tiere für uns faktisch ein Rohstoff, eine Ressource, die zwar fühlt, faktisch aber wie ein Ding behandelt wird. Tiere haben also genau 2 Möglichkeiten. Kuscheltier zu werden oder in einer Billig-Tierqual-Ökonomie getötet zu werden, die häufig nicht einmal in Deutschland die gesetzlichen Vorgaben einhält. Und dann gibt es noch die In-Between-Tiere, herrenlos und rattig. Aber auch dafür haben wir manchmal ein Herz, bevor wir sie dann töten.
Ein Tier in großer Not. Mit einer Rettungsmaßnahme befreit die Freiwillige Feuerwehr die Ratte. Auch solche Tiere, die von vielen gehasst werden, haben Respekt verdient. So wird einer der Retter zitiert. Doch, Moment, eine Ratte? Ein Tier, das normalerweise bekämpft wird, hat Respekt verdient? Die Aktion offenbart ein widersprüchliches Verhältnis zu Ratten. Erst wird das Tier befreit, um es anschließend im Kanal mit Gift zu bekämpfen. Tiere darf man eigentlich ohne einen besonderen Anlass nicht schädigen. Dies gilt juristisch auch für die Ratte. Das Tierschutzgesetz regelt das Verhältnis von Menschen zu Haus- und Nutztieren sowie einigen Arten von Wildtieren. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Doch auch hier offenbart sich eine erstaunliche Diskrepanz, nämlich zwischen Haustieren und Nutztieren. Im privaten Bereich neigen viele Haustierbesitzer dazu, die Tiere zu vermenschlichen, mit einem riesigen Sortiment an Spezialprodukten, Aufmerksamkeit und Fürsorge werden die Vierbeiner verwöhnt, bis hin zur Wellnessbehandlung. Ist das noch artgerecht? Völlig anders verhält es sich mit Nutztieren wie Schweinen, Kühen oder Hühnern. Hier scheint die Liebe zum Mitgeschöpf nicht mehr zu existieren. Nur ein Beispiel. Vor 5 Jahren hatte die Bundesregierung beschlossen, die Kastration ohne Betäubung bei Ferkeln zu verbieten. Das Verbot wurde wieder aufgehoben. Die Tiere leiden sichtlich. Doch das geht an den meisten Menschen vorbei. Ebenso wie das Leid und die Schmerzen bei Tiertransporten und in der Massentierhaltung. Wie kann es sein, dass das Leid bei Millionen von Nutztieren einfach ignoriert wird? Dürfen Menschen das Wohl und Leben der Tiere allein ihren Zwecken unterordnen? Oder müssen Tiere auf die gleiche Weise moralisch berücksichtigt werden wie Menschen? Brauchen wir nicht nur eine neue Ethik, sondern endlich auch einen anderen Umgang mit Tieren? Die Menschenwürde ist unantastbar. Gibt es auch eine Würde der Tiere?
Der kurze Film gerade hat, wie mir scheint, etwas Entscheidendes gezeigt, nämlich unsere Ambivalenz und Widersprüchlichkeit im Umgang mit Tieren. Im Fall der Ratte bleiben die Gefühle der meisten Menschen zwiespältig. Kein schönes Tier und dann eine Rettung für eine Ratte, die wir am Ende durch Gift wieder loszuwerden versuchen. Kuschel- und Haustiere haben Wohlfühlfaktor 100. Nutztiere haben wir ausschließlich zum Fressen gern. Reine Gebrauchsware, Mistviecher, die Treibhausgase erzeugen, nur auf dem Teller was taugen. Fangen wir also mit genau diesem Widerspruch an und untersuchen ihn ein wenig. Dazu begrüße ich herzlich Saskia Stucki, Rechtswissenschaftlerin und wissenschaftliche Referentin am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. Sie forscht parallel an der Harvard Law School in Cambridge, Schwerpunkte Tierrechte und sagt, Tiere brauchen Grundrechte wie das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, um sie wirksamer vor menschlichen Nutzungsinteressen zu schützen. Dann begrüße ich Kurt Kottschall. Er ist Biologe, Spezialist für die Funktion der Sinnes- und Nervensysteme bei Tieren und leitet die Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Grünau. Er forscht als Professor für Verhaltensbiologie an der Universität Wien und sagt, wir teilen mit anderen Tieren ein weitgehend identisches soziales Gehirn, die Art zu fühlen und zu denken. Es ist daher eine Frage der Selbstachtung, sie nicht als Sachen oder Handelsware, sondern mit Respekt zu betrachten. Und dann begrüße ich Michael Maarenz, Veterinärmediziner und Experte für Tierschutz beim Transport und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Tiertransporte bei der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz. Seine Meinung, wir müssen lernen, dass der Grundsatz Wissen schützt Tiere vor allem den Nutztieren nicht hilft, solange das Wissen nicht durch die Legislative in Recht umgesetzt und das praktische Handeln daran ausgerichtet wird. Herzlich willkommen. Auf den Aspekt kommen wir gleich noch. Ich würde gern, wie gesagt, mit den Unterschieden und Diskrepanzen anfangen. Herr Kottuschall, wie kommen solche Diskrepanzen zustande? Wie erklären Sie diese Widersprüchlichkeit?
Ja, es sieht zunächst paradox aus, dass wir manche Tiere streicheln und dann unter Umständen dieselben Tiere, aber meistens andere Tiere essen. Das ist gar nicht so widersprüchlich, als es scheint, weil das entsprechende Prinzip dahinter ist Sozialisierung. Wir haben zwar die Deklaration der Menschenrechte ist völlig zu Recht die Basis für unser Rechtssystem, unsere Demokratien.
Mit denen es ja auch schon Schwierigkeiten gibt.
Darauf wollte ich gerade hinaus, aber es ist keinesfalls so, dass sie von allen Menschen akzeptiert wird. Das heißt, selbst unter den Menschen ist es so, dass Menschen unterschiedlich behandeln. Bei den Tieren ist es so, dass wir Tiere, die wir ganz offenbar als Sozialpartner haben, dass wir die tendieren, die eher nicht zu essen. Wenn wir das Fleisch glücklicher Tiere essen sollte, dann sollten wir unsere Hunde und Katzen essen. Das tut natürlich keiner. Und auch das Essen von Pferden kommt immer mehr aus der Mode, vielleicht mit Ausnahme der Schweiz. Aber warum? Weil Pferde natürlich Freizeitpartner sind, Sozialpartner. Und wirklich Sozialpartner isst man nicht. Also das ist, wenn man sozusagen aus der Warte sich das anschaut, ist es gar nicht so widersprüchlich. Wenn man ein bisschen globaler denkt und wenn man sozusagen nicht nur einzelne Menschengruppen sieht, sondern die Menschheit und wenn man Tiere mit ihren Fähigkeiten und Strukturen denkt und ihre Ähnlichkeit zu uns mitdenkt, dann kann man sozusagen durch Sozialisierung zwar unsere Muster erklären, aber das heißt nicht, dass wir das nicht irgendwann einmal überwinden sollten.
Wie sehen Sie das aus tierärztlicher Sicht?
Ja, der Tierarzt geht natürlich zunächst mal mit dem Blick des Therapeuten ans Tier, weil er wird gerufen aufgrund irgendwelcher Zusammenhänge, das Tier ist krank, bitte heile es mir. Das gilt auch für das Nutztier, ne, allein schon um den Wert dieses Tieres zu erhalten. Der Tierhalter hat aber durchaus auch seine Verbindung zu seinem Nutztier. Mhm. Da hängt es natürlich davon ab, wie groß ist mein Bestand. Ein Milchvieh Landwirt, der 30 Kühe in Anbindestallhaltung vielleicht sogar noch hat, seine Kühe aber morgens und abends melkt, der baut auch eine Verbindung zu ihnen auf. Und es wird ihm wahrscheinlich in der Seele wehtun, wenn er einer seine Kühe aufgrund mangelnder Leistung oder auch wegen Krankheit abgeben muss zum Schlachter, ganz sicher. Mhm. Wenn ich jetzt aber einen Herde mit 600 Tieren habe, kann ich zu einem individuellen Tier eine Verbindung nicht mehr aufbauen. Das ist eindeutig. Und das bedeutet, es gibt gar nicht diese Unterschiede zwischen, ich sag mal, dem Heimtier, Hund und Katze und dem Nutztier, wodurch diese Unterschiede bedingt sind, sondern das hat mit allein der Anzahl der Tiere bei Nutztieren alleine schon gesehen auch etwas zu tun.
Was ja eine interessante Information ist, weil das sagt, wenn ich einen riesen Mastbetrieb habe, kann ich diese soziale Funktion, also dieses soziale Verhältnis gar nicht aufbauen. Folglich werde ich auch sagen, na, ihr Ökos mit euren bescheuerten ethischen Ideen, das verstehe ich überhaupt nicht. Also schon mal was gelernt. Wie ist denn das mit den rechtlichen Aspekten, Frau Stucke? Wir hatten ja eben die Ratte, die emotional wahrscheinlich bei den meisten Menschen ambivalent besetzt ist. Was für Rechte hat die Ratte denn?
Also keine Rechte, weil Tiere grundsätzlich keine Rechte haben nach geltendem Recht. Die Ratte ist genauso geschützt durch die Tierschutzgesetzgebung wie andere Tiere auch. Also grundsätzlich gilt das Tierschutzrecht für alle Tiere in Deutschland. In der Schweiz sind das nur die empfindungsfähigen Tiere. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, dass der gesellschaftliche Umgang mit Tieren ist höchst ambivalent, wie der Einschub gezeigt hat. Am augenscheinlichsten zeigt sich das bei der eben unterschiedlichen Behandlung von Haustieren und Nutztieren. Also Haustiere werden in der Regel als Subjekte wahrgenommen und behandelt, werden Persönlichkeitsmerkmale zugeschrieben und mit ihnen wird eine individuelle Fürsorge kultiviert, wohingegen Nutztiere eben als Teil einer anonymen Masse, einer großen Masse, entindividualisiert sind, objektifiziert werden. Und an ihnen wird eigentlich eine Form von kollektiver Gewalt kultiviert. Und diese Ambivalenzen, die setzen sich auch im Recht fort. Also der rechtliche Umgang mit Tieren ist genauso ambivalent.
Aber das Recht redet nicht von Personen, oder? Blick auf Tiere.
Nein, genau.
Kann man evolutionsbiologisch von oder überhaupt biologisch von Personen reden?
Ja, es kommt darauf an, was man unter Person versteht. Aber wir wissen halt natürlich, dass wir mit anderen Tieren, und da meine ich jetzt Säugetiere, aber auch Vögel, besonders mit sozialen Säugetieren, sozialen Vögeln, unsere Grundemotionen teilen. Wir haben ein Netzwerk im Gehirn, das sich seit 500 Millionen Jahren kaum verändert hat, das unsere instinktiven soziosexuellen Verhaltensbereiche steuert, dass wir also mit den Fischen teilen und wir haben entsprechende Kontrollbereiche, die relativ modern sind, die wir auch mit anderen Säugetieren teilen. Also andere Säugetiere und Vögel denken in ganz ähnlicher Weise. Sie haben Bewusstsein, sie haben nicht nur ähnliche, sondern sozusagen von der Struktur, von der Funktion.
Aber man macht ja immer diesen Unterschied mit dem Selbstbewusstsein. Also Delfine können sich selbst erkennen, Kraken können sich selbst erkennen, ein paar andere Tiere, Krähen, ein paar andere Tiere auch. Wäre das Kriterium?
Also Menschen sind seit wir uns mit Tieren vergleichen Weltmeister im Suchen nach Unterschieden. Das heißt, wir haben ein paar Tiere, bei denen diese Spiegelversuche, die auch nicht ganz unkritisch diskutiert werden, bei denen diese Spiegelversuche positiv ausfallen, auch Elefanten etc., bei denen wir es erwarten. Aber seltsamerweise fallen diese Spiegelversuche beim Gorilla nicht so positiv aus und wir würden Gorillas nicht unterstellen, dass sie kein Selbstbewusstsein hätten. Also sozusagen das Nichtvorhandensein eines positiven Untersuchungsergebnisses berechtigt uns natürlich nicht, jetzt anzunehmen, die hätten kein Bewusstsein.
Spielt das in der juristischen Diskussion eine Rolle?
Ja, das kommt darauf an. Also ob man einen rechtstechnischen Personenbegriff zugrunde legt, grundsätzlich spielt das eigentlich keine Rolle, weil Kinder, junge Kinder, unmündige Menschen, also Menschen, die nicht urteilsfähig sind, die sind auch Rechtspersonen. Also Selbstbewusstsein und Intelligenz spielen keine Rolle für den rechtlichen Personenbegriff. Allerdings wird in der Theorie wird der rechtliche Personenbegriff dann doch wieder metaphysisch aufgeladen. Also eben dann wird diese Rechtspersönlichkeit begründet mit der Vernunftnatur des Menschen, was dann als Argument quasi verwendet wird, um zu sagen, dass Tiere keine Rechtspersonenqualität haben. Aber aus meiner Perspektive, also aus meinen Untersuchungen, habe ich eigentlich festgestellt, dass es rechtstechnisch sehr wohl möglich wäre. Wenn man Aktiengesellschaften zu Rechtspersonen machen kann, kann man auch ein empfindungsfähiges Tier zu Rechtspersonen machen.
So unvernünftig sind viele Tiere gar nicht.
Eben, genau. Also da gibt es genug Parallelen.
Ja. Herr Marens, können Sie uns ganz kurz noch erklären, was ist denn eigentlich tiergerecht? Wie würden Sie das definieren?
Tiergerecht ist eigentlich ein Begriff, der das Tier direkt gar nicht betrifft, sondern ich muss die Haltungsumwelt eines Tieres, da ist ein Heimtier, Hund, Katze.
Also uns letztlich.
Oder auch das Nutztier, Schwein oder Rind, muss ich so gestalten, dass das Tier seinen Ansprüchen entsprechend dort drin leben kann und seine Bedürfnisse erfüllt bekommt.
Ja, wie das aussieht, da kommen wir gleich
hin. Das ist sozusagen ein Begriff aus der Haltungsumwelt, der quasi bestimmt für dieses Tier seiner Art und seines Alters entsprechend, das ändert sich ja auch unter Umständen, was es da an Ansprüchen gibt, wird tiergerecht gehalten, indem ich die richtige Umwelt dafür bereitstelle.
Eine einfache Wahrheit, ich halte sie jedenfalls für einfach, lautet, Menschen gibt es, evolutionsbiologisch gesehen, nur aus einem einzigen Grund, nämlich weil es andere Tiere gab und immer noch gibt. Bis heute sind Menschen selektiv biophil, das heißt, sie lieben Gemeinschaft, wir haben gerade gehört, warum, mit allerdings sehr ausgewählten Tieren. Wer einen Hund hatte oder hat, weiß, wie eng die Verständigung werden kann. Eine interessante Frage ist, wie es dazu kam und warum Menschen andere Tiere verstehen können und umgekehrt manche dieser Tiere auch Menschen gut verstehen. Wir haben inzwischen im Großen und Ganzen deutlich mehr Wissen, dank Forschung, können uns die Welt der Tiere aber immer noch nur äußerst lückenhaft vorstellen und hin und wieder dann auch falsch. Und das, obwohl wir seit Jahrtausenden gemeinsame Erfahrungen haben und uns so lange kennen.
Bereits in der Steinzeit sind Neandertaler und Homo sapiens von Wildtieren umgeben. Das zeigen noch heute deren Abbildungen in einigen Höhlen. Die Urmenschen verehren sie. Die Tiere sind ihnen heilig. Sie stellen aber auch eine Gefahr dar. Bis zur Sesshaftigkeit des Menschen ist der Wolf das am meisten verbreitete Raubtier der Erde. Mensch und Wolf stehen sich als Fressfeinde gegenüber. Erst als extreme Klimaphasen die Jagdbedingungen verschlechtern, wagt sich der Wolf in den Zeiten der Not bis in die Lager der Menschen vor, auf der Suche nach Essensresten. Die Jäger lassen ihn gewähren. Mensch und Wolf gewöhnen sich aneinander und gehen eine Zweckbeziehung ein. Aus der Domestizierung des Wolfes entwickelten sich bis heute etwa 350 Hunderassen. Den ältesten Hundeschädel, den Forscher jemals gefunden haben, datieren sie auf 37.000 Jahre. Damit ist der Hund das älteste Haustier des Menschen. Heute gibt es rund 9 Millionen Hunde in deutschen Haushalten. Der Hund wird zum ständigen Begleiter des Menschen, macht sich überall nützlich und beweist sich vor allem bei der Jagd als Multitalent. Noch beliebter sind allerdings die Katzen, obwohl sie erst seit 9500 Jahren in der unmittelbaren Umgebung des Menschen leben. Ihre Zahl beträgt hierzulande fast 14 Millionen. Katzen und Hunde übernehmen soziale Funktionen in unserem Alltag. Wir spielen mit ihnen, kümmern uns um sie und sorgen uns um ihr Wohlergehen. Wir vermenschlichen sie, betrachten sie als Gefährten und Freunde. Die Haustiere machen den Menschen glücklich. Doch sind die Tiere auch glücklich? Oft sicherlich nicht. Denn wir gestehen ihnen nicht die gleichen Rechte zu. Tiere müssen tun, was wir Menschen wollen. Wir zwingen sie, ein Leben zu führen, das nicht ihrer, sondern unserer Art entspricht. Im Gegensatz zu den Heimtieren pflegt man im westlichen Kulturkreis zu den sogenannten Nutztieren ein weniger enges Verhältnis, obwohl der etablierte, gängige Lebensstil stark von ihren Erzeugnissen abhängt. Die Nutztiere werden unter qualvollen Bedingungen gehalten und grausam getötet. Das lässt aber viele Konsumenten kalt. Warum? Weil man die Tiere meist nicht sieht. Das Gesicht eines Schweins muss unsichtbar bleiben, sonst würde man es als Subjekt wahrnehmen und Mitgefühl entwickeln. Deshalb macht es Sinn, dass Massenställe und Schlachthöfe häufig außerhalb der Sichtweite der Menschen stehen. Das gilt auch für den Umgang mit freilebenden Tieren. Der Mensch zerstört systematisch ihre Lebensräume am Amazonas. Wilderei und illegaler Handel dezimieren die Tiervielfalt überall auf der Welt. 9 Großtiere hat der Mensch allein in den vergangenen 250 Jahren komplett ausgerottet. Dazu zählen zum Beispiel eine afrikanische Antilope und eine Riesenschildkrötenart. Nur etwa 3000 Tiger leben noch in freier Wildbahn. Bis zu 20.000 in Gefangenschaft, um die Spezies zu schützen. 18.000 Tierarten, so schätzt der WWF, sind vom Aussterben bedroht. Eine davon sind die Insekten. Zu ihnen scheint der Mensch gar kein Verhältnis zu haben. Er empfindet sie oft als Plage und trägt durch Intensivlandwirtschaft, den Einsatz von Pestiziden und Herbiziden zu ihrer Ausrottung bei. Weltweit gehen 33% der Insektenarten zurück. Dabei sind viele von ihnen, etwa die wilde Biene, als Bestäuber für die Landwirtschaft, volkswirtschaftlich und somit für unser Überleben enorm wichtig. Auf über 14 Milliarden Euro wird der Nutzen der Insekten allein in Europa geschätzt. Das moderne Verhältnis zwischen Mensch und Tier könnte nicht widersprüchlicher sein.
Herr Kotteschall, wir haben uns eben unterhalten. Da haben Sie gesagt, 95% der Wirbeltiere, die auf unserem Planeten leben, sind Nutztiere.
Der Biomasse.
Ja. Der Biomasse. Ja. Wenn man das mal weiterdenkt, heißt das, wir haben ja jetzt schon massiv eingegriffen in das, was man ja ökologisches Gleichgewicht oder natürliches Gleichgewicht nennen könne, mit allen Folgen, die das hat. Also ein Teil der Klimaveränderung hängt ja auch an dieser massiven Nutztiernutzung. Was hat das denn in Ihren Augen für Effekte, sich so auf Nutztiere zu fokussieren?
Naja, Menschen sind die invasivste aller Arten und natürlich die ökologisch erfolgreichste aller Arten. Dabei assistieren uns Wacker seit 35.000 Jahren die Hunde. Mhm. In diesem Gespann haben wir die Erde wirklich uns weitgehend unterworfen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es beim Menschen die schiere Masse ausmacht. Als ich geboren wurde, gab es 2,5 Milliarden davon. Und jetzt nähern wir uns den 8 Milliarden. Das heißt, die Carrying Capacity der Erde, die Tragekapazität der Erde ist schon überschritten. Offenbar waren wir, das ist so, wie es ist, aber offenbar waren wir dafür nie vorgesehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir aus dem Tiereck kommen. Also Menschen sind ohne Referenz auf unsere Tierherkunft und auf unsere frühe Tierbeziehung in der Altsteinzeit überhaupt nicht erklärbar. Wir könnten unsere Spiritualität nicht erklären, wir könnten unser Denken nicht erklären, wir könnten auch unsere Biophilie nicht erklären. Mhm. Wir haben uns nur sozusagen jetzt in den letzten paar tausend bis paar hundert Jahren...
Wieso unser Denken nicht? Ich meine, das erklären wir scheinbar ja uns selber ganz gut.
In den letzten 3000 Jahren, die letzten 3000 Jahre standen unter dem Zeichen der Emanzipation von Tieren und Natur in der Philosophie, in der Religionsentwicklung und in anderen Bereichen. Das heißt, wir haben uns zu immensen Geisteswesen hochstilisiert.
Indem wir die Tiere abgewertet haben?
Natürlich auch, indem wir die Tiere abgewertet haben und indem wir im Vergleich zu den anderen Tieren uns eine Seele zugestehen, den anderen Tieren natürlich nicht, etc., etc. Das waren Endpunkte von Entwicklungen, die sozusagen so nie vorgesehen waren. Und jetzt stehen wir da und jetzt sagen die Verhaltensbiologen und die Kognitionsbiologen zum Beispiel, Moment, so tief ist der Graben zwischen Menschen und Tier gar nicht, denn wir haben das gemeinsam, das gemeinsam, das gemeinsam. Das heißt, Leuteln, passt auf, nicht? Wenn ihr Tiere esst, begeht ihr sowas wie kleinen Kannibalismus, weil wir uns derart ähnlich sind. Und wenn ihr wirklich Tiere in Intensivtierhaltung hält, dann begeht ihr sowas wie kleine Sklavenhaltung unter erbärmlichsten Bedingungen.
Im Recht kommt mir das manchmal so vor, als ob man eigentlich von einem Kriegszustand ausgeht oder von einem ja, klaren Machtgefälle ausgeht, dass man dann so ein bisschen versucht abzumildern, je nach Fall und Typologie. Es spricht ja vieles dafür, dass das am Anfang anders gewesen ist. Klar haben wir Menschen Tiere gegessen, aber wir haben ja manche Tiere gebraucht, gebraucht, um überhaupt überleben zu können. Mhm. Wie hat sich das Ihrer Meinung nach rechtsgeschichtlich entwickelt?
Gut, also im römischen Recht waren Tiere Sachen noch. Das war damals eine Inklusion der Tiere eigentlich in die Rechtsgemeinschaft. Das klingt aus heutiger Perspektive natürlich falsch. Tiere sind keine Sachen, sind sie auch nach der heutigen Gesetzeslage in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht mehr. Also die werden explizit von den Sachen abgegrenzt rechtlich. Aber historisch, was interessant ist an der Entwicklung der Tierschutzgesetzgebung, ist, dass die Tiernutzung eigentlich vorbestehend war. Also die Institution der Tiernutzung mit all ihren tierschädlichen Folgen, das ist ein vorbestehendes Phänomen. Und das Tierschutzrecht hat sich historisch darum herum gebildet. Also das Tierschutzrecht formiert sich von vornherein eigentlich als Spannungsfeld zwischen nicht nur dem Interesse des Tierschutzes, sondern halt auch Nutzungsinteressen. Und bisher, wie sich dieser Kompromiss zeigt in der Gesetzgebung, hat halt die Tiernutzung ist eigentlich die primäre Funktion und die sekundäre Funktion. Also soweit es mit dem Nutzungszweck vereinbar ist, soweit man Tiere noch ökonomisch nutzen kann, kann man die Tierschäden abmildern. Mhm. Aber diese Abmilderung geht nie so weit, dass jetzt die Nutzung tangiert würde. Und der Vergleich mit dem Kriegszustand ist in der Tat sehr interessant. Also kann man mit dem humanitären Völkerrecht bei Menschen und dem Tierschutzrecht kann man in der Tat sehr interessante Parallelen eigentlich ziehen. Also vor allem diese ambivalente Dynamik, dass man eine an sich inhumane Institution humanisieren will. Mhm. Das ist eine Grundspannung.
Genau. Also das ist jetzt die Kehrseite, also das Nutztier im Vordergrund. Wie ist das denn mit der positiven Seite, also diesem Aspekt, da kam ja im Film eben auch Wohlfühlen, Gesundheit des Menschen. Da haben Sie ja sicher auch viel, viel mit zu tun, weil Sie behandeln ja indirekt immer auch die Besitzerinnen und Besitzer von Hunden, Katzen, Pferden, Kühen und so weiter mit. Wie schätzen Sie denn diesen Wohlfühl- und Gesundheitsaspekt für den Menschen ein im Umgang mit Tieren?
Hoch, weil ein Tier kann durchaus erzieherischen Wert haben, indem es eigene Ansprüche hat, auf die der Mensch, der Halter, eingehen muss. Das hat einen gewissen erzieherischen Wert, sobald der Mensch sie auch versteht, in der richtigen Art und Weise.
Ja, das muss man
lernen.
Und
da sind wir wieder bei dem Tiergerecht oder bei dem Tiergerechtheitsaspekt. Ich muss die Haltungsumwelt schaffen, wie das Tier sie benötigt und nicht, wie ich es gerne hätte. Das ist eben der grundlegende Unterschied. So kommt also der Wohlfühleffekt eigentlich dann nicht so ohne weiteres zum Tragen. Und deswegen hält der Mensch eben dieses Tier nicht. Aber er bekommt sehr viel Selbstbestätigung durchs Tier auch, gerade durchs Heimtier. Deswegen hat er es als Begleittier.
Ja. Aber da gibt's natürlich Tiere, die von Haus aus sehr gut an uns angepasst sind. Ja, wir kamen vor 35.000 Jahren mit Wolf zusammen, weil kein Tier da draußen uns ähnlicher ist, sozial und was kooperative Orientierung betrifft, als Wolf. Und die haben sich dann an uns angepasst und sind Hunde geworden. Also ich sage immer ganz locker vom Hocker, Hunde kann man fast nicht vermenschlichen, die sind das schon.
Hängt das damit zusammen, dass sie eine sehr starke anführerorientierte Struktur haben?
Das wird oft überschätzt. Hunde brauchen natürlich eine gute Führung, aber sozusagen die Dominanzorientierung ist weit nicht so hoch, wie viele Menschen glauben. Also Menschen sind biophil, wir haben uns an ein Zusammenleben mit anderen Tieren angepasst und es gibt heute jede Menge Literatur, die zeigt, dass uns das auch gesundheitlich gut tut, wenn wir nett mit anderen Tieren zusammenleben. Ich sage immer etwas provokant, Menschen ohne Tiere sind irgendwie ein bisschen unvollständig.
Also es gibt auch interessante psychologische Studien, die quasi das Phänomen der Dehumanisierung von Menschen in Zusammenhang bringen mit der Animalisierung oder mit der schlechten Behandlung von Tieren.
Es gibt das berühmte Zitat von Adorno, der die Entstehung von KZs mit den Schlachthäusern vergleicht. Da wird natürlich, kann man viel drüber streiten, da kann man eine eigene Sendung drüber machen, aber möglicherweise.
Aber es gibt psychologische Studien, die quasi zeigen, je stärker Menschen sich abgrenzen von Tieren, desto stärker ziehen sich auch innerhalb der menschlichen Spezies quasi diese Grenzen zwischen Geschlecht oder Herkunft.
Und es gibt noch einen Aspekt. Der hat dazu geführt, dass es den Paragraph 11b im Tierschutzgesetz gibt. Das ist der sogenannte Qualzuchtparagraph. Und der wurde ursprünglich hineingebracht, gerade bei den Heim- und Begleittieren oder auch bei Vögeln, bestimmten Vögeln, gab es Zuchtziele und Rassestandards, die dazu geführt haben, dass die Tiere in ihrer Physiologie, in ihren Verhaltensausprägungsmöglichkeiten, die sie überhaupt noch hatten, sehr eingeschränkt waren und insofern ein chronisches Leiden entwickelten oder eine Verhaltensreduktion.
Und deshalb hat man
das verboten. Hat einen Tierschutzaspekt. Und zwar sehr deutlich. Ne, wenn eine Haube bei der Ente dazu führt, dass die Ente nichts mehr sieht, dann ist das Qualzucht.
Ja.
Ne, wenn das auch noch einem Rassestandard entspricht.
Eine Studie aus Brandenburg zeigte, dass die Anzahl der gesunden Milchkühe pro Jahr im Schnitt einen Maximalwert von 8,6-13% erreicht. Das heißt, nur maximal 13% der Tiere waren ein Jahr lang durchgehend gesund. Warum? weil der Rest an sogenannten Produktionskrankheiten leidet. Und das bedeutet, sie leiden an den Zwängen, die Geldvorgaben diktieren und vermeidbar wären. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt einer Wirklichkeit, die man so auf den Begriff bringen kann. Nutztiere sind eine Ware, ein Rohstoff und nur das zählt. Und wie bei allen Rohstoffen geht es nicht nur um den finalen Abbau, in diesem Fall also um Töten und Schlachten, sondern auch um Transport und Haltung. Was wir hier jetzt gleich zu Beginn des Films sehen, sind lebende Küken. Alltag in Deutschland.
Kükenproduktion. So sieht der erste Lebenstag aus. Von hier aus geht es direkt in die Mast. Knapp 600 Millionen Hähnchen werden jedes Jahr in Deutschland gegessen. Tendenz steigend. Die Produktion immer mehr, immer schneller und vor allem noch billiger. Massenware. Die Mastzeiten immer kürzer. Nur 4 bis 5 Wochen inzwischen. Die Lebensqualität gleich null. Gefragt ist vor allem Hähnchenbrust. Die ist heute durch Zucht so groß, dass die Tiere am Ende der kurzen Mast kaum mehr stehen können. Ähnlich bei Puten. Die Brust unnatürlich groß. 5000 Tiere in einem Stall. Nur noch die Masse zählt. Denn nur etwa 50 Cent bleiben dem Landwirt heute für die Mast einer Pute. Alle sogenannten Nutztiere sind heute für einen Zweck gezüchtet. Fleisch oder Milch. Auch Rinder. Damit Kühe Milch geben, müssen sie Kälber gebären. Überzählige Kälber gehen schon ab dem Alter von 2 Wochen in den Export. Sie werden meistens im europäischen Ausland gemästet. Einer Mast in Europa folgt oft der Export in Länder außerhalb der EU. Während sich der Tierschutz auf Transporten innerhalb der EU stetig verbessert hat, endet er in der Regel an den Außengrenzen. Seit Jahren erhitzen Bilder von leidenden und verdurstenden Tieren die Gemüter, wie diese hier von der Grenze aus Bulgarien in die Türkei. Zwar gilt das EU-Tierschutzrecht laut Europäischem Gerichtshof bis ans endgültige Ziel eines Transports, doch das interessiert jenseits der EU meistens niemanden mehr. Mit einer Schiffsverladung endet die Kontrolle über den Zustand der Tiere. Tage im Schiffsbauch, dann die Entladung im Nahen Osten oder in Nordafrika. Prügel sind Routine. Noch immer werden sogar verletzte Tiere mit Seilwinden auf Lastwagen verladen und weitertransportiert, wie hier im Libanon. Auch das ein klarer Verstoß gegen europäisches Recht. Doch wo kein Kläger, da kein Richter. Am Ende steht in islamischen Ländern das rituelle Schlachten ohne Betäubung. Unvorstellbare Tierquälerei geht dem in Schlachthöfen oft voraus, so wie hier in Ägypten.
Schmerzen. Genau wie wir.
Immer heftigere Proteste gegen die Exporte haben eine bundesweite Debatte ausgelöst. Etliche Veterinäre weigern sich inzwischen, Ferntransporte zu genehmigen. Einzelne Bundesländer wie Schleswig-Holstein, Hessen und Bayern haben zeitbegrenzte Exportstopps verhängt. Bayern hat den Transport in 17 Länder untersagt, wenn kein Nachweis über das Wohl der Tiere bis ans Ziel vorliegt. Alle warten auf eine einheitliche Entscheidung der Bundesregierung. Willkürliche Tierquälerei ist bei uns inzwischen eher die Ausnahme. Ein lebenswertes Leben haben die meisten Tiere nie gehabt, wenn sie ihren letzten Weg antreten. Das gilt auch für ein Lieblingstier der Deutschen, zumindest auf dem Teller, das Schwein. Enge, Schnellmast, Transport, Schlachtung im Sekundentakt. 20.000 Mal in diesem Betrieb an einem Tag. Sterben als Teil einer Masse. Für Verbraucher, die möchten, dass Tiere vor ihrem Tod besser leben, gibt es Bio-, Öko- und sogenannte Tierwohl-Labels. Doch kaum ein Verbraucher kennt sich aus im Dschungel der vielen verschiedenen Labels. Hier mehr Platz im Stall, dort eine langsamere Mast. Bei manchen Labels Auslauf ins Freie, kein langer Transport zum Schlachthof. Es gibt keine einheitlichen Standards. Trotz neuem Discounter-Label hat die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ein staatliches Tierwohl-Label für 2020 angekündigt. Aber erst einmal nur für Schweinefleisch. Und voraussichtlich völlig freiwillig und unverbindlich. Weshalb es nur einigen Tieren vor dem Tod besser gehen soll, anderen die Standards genügen müssen, bleibt eine offene Frage. Tierwohl-Labels auf dem Fleisch. Für die Verbraucher unübersichtlich. Für manche Tiere ein paar Wochen länger leben, ein paar Schritte mehr laufen, kürzere Wege zum Sterben. Für Tiere in ausgewählten Betrieben. Nicht für alle. Lebewesen als Ware. Dabei wird es wohl für die meisten Tiere bleiben. Trotz Tierwohl-Labels.
Herr Ma-Arends, ich mach's mal kurz, weil wir können das ja leider nicht Stunden diskutieren. In meinen Augen ist Tierwohl-Label relativ zynisch. Wir schmeißen Fleisch weg, man kann sich jetzt drüber streiten, wie viel, 20-30% von dem, was in den Supermärkten verkauft wird. Wir sind die größten Schweineexporteure, das heißt, ein Großteil, 30% ungefähr, Pi mal Daumen, sind für den Export gedacht. Den interessiert ein Tierwohl-Label überhaupt nicht. Und das, was wir hier im Film gesehen haben, ist ja mehr oder weniger auch schon Teil von Tierwohl. Das ist doch eigentlich zynisch, von Tierwohl zu reden.
Ja, dazu gehört der Begriff Tierwohl erstmal definiert. Im Grunde genommen reden wir hier ja über Tierschutz. Und wir versuchen, Haltungsstandards zu schaffen, die das Tier auch wirklich schützen und die den Mehraufwand, der dafür zu betreiben ist, die Tiere, ich sag mal, nachhaltig zu schützen, ihren Bedarf wirklich nachkommen zu können. Und
das sind aber die vier Supermarktketten, die jetzt ihr eigenes Label gemacht haben. Die sind ja mit der Begriffsbestimmung ehrlicher.
Ja, die benennen das Haltungsnorm. Es ist ein Kennzeichen für die Haltungsform, die sie sozusagen oder die unterschiedlich abgestufte Haltungsqualität aus der Sicht des Tieres, die natürlich unterschiedliche Mehrkosten verursachen, je nach Ausprägungsgrad, wenn die Tiere Auslauf haben, kann ich nicht so viele halten.
Aber zum neuen Tierwohl-Label, das ja staatlich irgendwann mal kommen soll, gehört, dass so ein Schwein 0,9 Quadratmeter zur Verfügung hat. Ja. Ich meine, ich muss doch kein Tierexperte sein, um mir auch nur mir vorstellen zu können, was mit diesem Ferkel passiert. Kann dieses Ferkel oder dieses Schwein schweinegerecht leben? Nein. Wie soll das gehen auf 0,9 Quadratmeter? Aber
wird es nicht können.
Frau Klöckner will das einführen und sagt, super, wir haben jetzt Tierwohl.
Das ist die Eingangsstufe oder die Stufe 1 dieses Tierwohlkennzeichens. Wir hatten schon 2006 im nationalen Bewertungsrahmen ähnliche Haltungssysteme für Schweine bewertet, nach Tiergerechtheit und nach Umweltwirkung. Und die Tiergerechtheitsbeurteilung eine vergleichbarer Haltungsformen wie in der Stufe 1 des Tierwohlkennzeichens, lautete dahingehend, dass ganz grundlegende und mehrere Verhaltensweisen in bestimmten Funktionskreisen durch die Tiere nur stark eingeschränkt oder überhaupt nicht ausführbar waren.
Also Funktionskreise heißt Koten,
Nahrungsaufnahme, Ausruhen.
So, was jedes Tier macht.
Genau. Ne? Und wenn ich jetzt eine Haltungseinheit so strukturiere, dass die Tiere diese Funktionskreise an unterschiedlichen Orten innerhalb des Stalls ausführen können, dann ist das eine Strukturierung. Mhm. Ne? Je nach Bedarf der Tiere. Bei 0,9 Quadratmetern wird das nie möglich sein.
Also Hand aufs Herz, wie weit entfernt sind wir davon?
Weit.
Also Massentierhaltung geht eigentlich nicht.
Unter diesen Aspekten nicht. Wenn ich eine tiergerechte Haltungsform einführen möchte, was heißt Masse? Das ist, ich kann eine große Ställe bauen, aber ich kann sie natürlich auch so einrichten, dass die einzelnen Stallabteile für die sich darin befindlichen Tiere so eingerichtet sind, dass die Funktionskreise weitgehend uneingeschränkt ausführbar sind. Dazu gehört Fläche. Und dann brauchen sie natürlich, um sich, wie soll ich sagen, unterschiedlichen Verhältnissen auch anpassen zu müssen, das ist ein Bedarf, um gefordert zu sein, das Sensorium gereizt zu bekommen und so weiter und so fort, Thermoregulation betreiben zu können, Zugang zu Außenklima. Das ist auch eine Stufe im Tierwohlkennzeichen,
Außenklimasatz, das ist aber schon Stufe 3. Ne? Oder sogar Auslauf, das ist vergleichbar mit den biologischen Haltungsformen oder in der ökologischen Landwirtschaft verbreitet. Das ist da. In diesem Zusammenhang ist es die Norm, dass die Tiere auch raus können.
Also Tierwohl sähe doch eigentlich so aus, dass man hinten bei der größten Norm anfängt und sagt, das ist ein Minimalstandard, der eigentlich immer noch nicht reicht. Also das andere ist doch eine Mogelpackung, oder?
Es ist eine Mogelpackung. Als nicht einheimischer Deutscher darf ich das, glaube ich, sagen.
Sie dürfen alles sagen.
aber das als Tierwohl-Label zu verkaufen, ist natürlich Zynismus, der wahrscheinlich hauptsächlich dazu dient, die Leute beim Fleischkonsum zu halten, die Leute nicht zu vergraulen und den Leuten vorzugaukeln. Es passt ja eh einigermaßen. Nicht? Aber unter diesen Bedingungen, wie intensiv die Haltung heute passiert, ob das jetzt Hühner, Schweine oder Rinder sind, das missachtet die elementarsten Verhaltensbedürfnisse dieser Tiere, denn auch diese vielen Küken, die wir jetzt vom Band laufen gesehen haben, das sind alles Individuen mit einem unterschiedlichen Genom und eigentlich mit unterschiedlichen Charakter, wenn man sie größer werden lassen würde. Also man darf da jetzt gar nicht nachfragen. Und natürlich haben diese Tiere dann aus dem Intensivstall keinen Namen. Und wir sind dann froh, wenn wir im Supermarkt dieses säuberlich verpackte Fleisch finden. Ohne Kopf und ohne Namen.
Gut, aber das Problem ist ja, dass das Gesetz, das Tierschutzrecht, erlaubt diese industrielle Tierproduktion ja. Also diese Zustände sind in der Regel nicht tierschutzwidrige Missstände, sondern eigentlich tierschutzrechtlich regulierte Normalzustände.
Aber ich gebe Ihnen recht, aber es gibt doch Leute, die dagegen argumentieren und sagen, eigentlich ist nach dem Staatsauftrag und der Änderung des Grundrechts, Grundgesetzes, die Legislative nicht wirklich mit der Ausführung nachgekommen. Und deshalb gilt das, was Sie gerade sagen, immer noch.
Ja, also es besteht natürlich erheblicher Verbesserungsbedarf auf legislativer Ebene. Also das Problem ist grundsätzlich von zweifacher Natur. Das Problem ist einerseits im materiellen Recht angesiedelt, dass die Rechtsnormen als solche sehr ungenügend sind. Und das andere Problem ist aber auch, dass sogar diese Minimalstandards, diese gesetzlichen Minimalstandards werden kaum durchgesetzt. Also das Tierschutzrecht leidet an einem erheblichen Vollzugsdefizit, das sowohl verwaltungsorganisatorisch wie auch rechtspolitisch begründet ist oder seine Ursachen dort hat. Und genau, also da braucht es eigentlich auf allen Ebenen
Verbesserungsbedarf. Wäre das böse, wenn ich sage, oder ist das wieder typisch links oder öko oder was auch immer, wenn ich sage, da steckt System hinter? Also da steckt System hinter, weil zum Beispiel auch Schlachtereien, Bauernhöfe nicht systematisch überprüft werden, Tiertransporte erst recht.
Kann mich jetzt dazu nur anekdotisch äußern, aber vor ein paar Wochen hat das Amtsgericht Ulm einen Fall entschieden, das war der erste in der deutschen Justizgeschichte, wo ein Schweinemäster zur Maximalstrafe von 3 Jahren ohne Bewährung verurteilt wurde für 100-fache Tierquälerei. Und dieser Richter hat das tatsächlich in seinem Urteil bemängelt, dass also die Verquickung quasi von den Behörden, von den Aufsichtsbehörden und der Tierindustrie und dass die Behörden einfach trotz Wissen untätig blieben. Und also der Richter hat auch von institutionalisiertem Rechtsbruch in der Branche geredet und von einer Massentierhölle. Also das war ein spektakuläres Urteil eigentlich. Ist nicht rechtskräftig, weil die Staatsanwaltschaft interessanterweise Berufung wegen des zu hohen Strafmaßes eingelegt hat. Aber genau, also da gibt es mittlerweile doch ein paar anekdotische Fälle, wo die Gerichte eigentlich einschreiten, also wo die Gerichte wahrnehmen, dass die Aufsichtsbehörden, die Veterinärämter nicht tätig werden und das dann quasi.
Herr Marens, nur kurz noch, wir können das jetzt leider nicht mehr richtig lange ausführen. Sie haben ja Tiertransporte begleitet. Was ist denn Ihr Fazit?
Es wurde ja festgestellt, dass innerhalb der EU auch lange Transporte relativ tiergerecht, sage ich mal, oder zumindest ohne große Schmerzen, Leiden und Schäden durchführbar sind. Der Transportsektor hat sich darauf eingestellt. Und das ist tatsächlich so, dass die Übersichtlichkeit auch von Transportplanungen und des Nachvollzuges der richtigen Transportplanung durch die Vollzugsbehörden außerhalb der EU eigentlich fast unmöglich ist. Im Grunde genommen müsste man sämtliche Transporte außerhalb der EU untersagen, weil sie sind so wenig planbar, weil entsprechende Versorgungseinrichtungen auf diesen Strecken fehlen. Die Straßenlage ist nicht klar, die Straßenqualität ist häufig nicht klar.
Schiffe kommen hinzu, Eisenbahn.
Schiffe
Schiffe bedeuten in der Regel auch ein Umladen der Tiere. Das heißt, es ist ein ganz anderer, ein ganz neuer Verantwortlicher da, der anzusprechen ist durch die Vollzugsbehörde. Der fehlt in der Regel. Mhm. Und sobald der fehlt, darf ich einen Transport auch schon nicht mehr abfertigen.
Danke. Wir haben eine Reihe von zum Teil widersprüchlichen Beispielen des Umgangs mit Tieren in der Sendung gesehen. Beispielsweise erlaubt ja die Regierung nach wie vor die Kastration von Millionen von Ferkeln ohne Betäubung. Sie haben das eingangs gesehen. Und ich persönlich fand die Bilder ehrlich gesagt schockierend inhuman. All das nur, weil es ohne Kastration beim Erhitzen des Schweinefleisches in der Pfanne zuweilen und nicht immer zu einem sehr unangenehmen Geruch kommen kann. Nur mal ganz nebenbei, Spanien kastriert Ferkel nicht, exportiert aber wie wir auch. Die entscheidende Frage lautet daher, lassen sich bessere Lebensbedingungen für Tiere schaffen? Meist lautet die Antwort der Politik, na, das ist ihre Aufgabe, das ist Aufgabe der Verbraucher und der Bauern. Und meist bleibt es auch ihre Aufgabe als Konsument, dafür zu sorgen. Aber das ist ein Taschenspielertrick, denn die Folgen ihres individuellen Verzichts sind meist minimal. Gerade weil das Spiel weitergeht, müssen Politiker verstehen, dass Tierrechte eine grundlegend politische Angelegenheit sind, weil sie unser Zusammenleben und langfristig auch unser Gemeinwohl betreffen.
Während weltweit der Fleischkonsum ansteigt, ist er in Deutschland in den vergangenen Jahren fast konstant geblieben. Pro Kopf werden in einem Jahr rund 60 Kilo verzehrt. Der Rest wird exportiert. Der Fleischkonsum liegt nach wie vor auf einem hohen Niveau. Ein wesentlicher Grund dafür ist der gesunkene Fleischpreis. Er ist das Ergebnis einer industriellen Massenproduktion, die auf Kosten des Tierwohls geht. Müssten hier die Gesetze verschärft werden?
Das Tierschutzgesetz würde, glaube ich, ausreichen. Es gibt da insbesondere den Paragraphen 2, der vorschreibt, dass Tiere verhaltensgerecht untergebracht werden müssen. Wenn das verwirklicht würde, hätten wir eine ganz andere Tierhaltung, als wir sie in der Praxis haben. Das liegt aber daran, dass es unterhalb der Ebene des Tierschutzgesetzes Rechtsverordnungen gibt, die vom Bundeslandwirtschaftsministerium erlassen werden, die eigentlich das Tierschutzgesetz konkretisieren müssten, es aber vielfach unterlaufen.
Aber kann man Tierwohl und effiziente, kostensparende Massenproduktion überhaupt miteinander verbinden? Der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik beim Bundesministerium für Landwirtschaft hat für die Nutztierhaltung folgende Kernforderungen aufgestellt. Deutlich mehr Platz in den Ställen. Getrennte Funktionsbereiche. Insbesondere sollte der Liegebereich befestigt, eingestreut und getrennt vom Kotbereich sein. Auslauf ins Freie oder ein Offenstall, damit sich Tiere an Klimareize gewöhnen können. Pflegeeinrichtungen und artgemäßes Beschäftigungsmaterial. Klingt alles gut. Aber was würde so ein Umbau in der Tierhaltung kosten?
Die Frage hat sich dieser wissenschaftliche Beirat gestellt und hat gesagt, die Verwirklichung dieser Ziele würde seiner Meinung nach zu jährlichen Mehrkosten von, glaube ich, 3 bis 5 Milliarden Euro führen. Das wäre eine Kostensteigerung gegenüber den bisherigen Produktionskosten um circa 23%. Er hat dann auch ausgerechnet, dass der Wertschöpfungsanteil der Landwirtschaft am Verbraucherendpreis nur ein Viertel ausmacht, sodass sich die Verbraucherendpreise bei Verwirklichung dieser Ziele um etwa 6% erhöhen würden.
Nur 6%? Schon mit diesem kleinen Kostenanteil könnten in der konventionellen Tierhaltung deutlich bessere Verhältnisse geschaffen werden. Sinnvoll wäre auch eine Umschichtung der Agrarsubventionen. Statt hoher Direktzahlungen, von denen vor allem Großbetriebe profitieren, sollte man mehr Mittel für Tierwohlprogramme bereitstellen. Dazu gehört auch eine intensivere Kontrolle der Nutztierhaltungen. Der Status quo ist schlichtweg ein Skandal.
Es gab da eine Anfrage im Deutschen Bundestag. Die Antwort der Bundesregierung hat ergeben, dass in Baden-Württemberg nur alle 19 Jahre, in Hessen nur alle 13 Jahre und in Bayern sogar nur alle 48 Jahre im Durchschnitt eine Tierhaltung vom Amtstierarzt kontrolliert wird. Also da ist keine hohe Kontrolldichte und das ist schon auch eine Mitursache dafür, dass Tierwohlbelange nicht gewahrt werden.
Viel Leid bliebe den Tieren auch erspart, wenn man Transporte vermeiden könnte. Ein mobiler Schlachthof, wie er in Hessen erprobt wird, ist gut. Aber das Problem der Massentransporte, besonders über EU-Grenzen hinaus, kann er nicht lösen. Es sei denn, wir stellen die Überproduktion für den Fleischexport ein.
Die Exportorientierung der Landwirtschaft, die vom Deutschen Bauernverband immer sehr lobend betont wird, ist eine wesentliche Ursache für die tierquälerische Massentierhaltung, die wir haben. Zumal ja in diesem Bereich etwas stattfindet, was für Deutschland unüblich ist. Deutschland exportiert ja normalerweise sehr hochwertige und sehr teure Produkte, wenn Sie an Autos und an Elektrogeräte denken. Und nur im Bereich des Tierschutzes, im Bereich des Fleischexports wird versucht, Billigprodukte zu exportieren und die Billigangebote anderer Länder, die natürlich viel niedrigerpreisig produzieren können, zu unterbieten. Also im Grunde genommen ein grauenhafter Unsinn.
Eines ist klar, der Fleischkonsum muss sinken. Und der Verbraucher muss überlegen, wie viel er mehr ausgeben will. Für das Tierwohl, aber auch für das Klima. Denn dummerweise verursacht die Nutztierhaltung gewaltige Mengen an Treibhausgasen und Feinstaub. Die Europäische Union plant deshalb eine Klimasteuer auf Fleisch.
Frau Stucki, unsere Sendung heißt ja Rechte der Tiere. Sie haben eingangs der Sendung mal darauf hingewiesen, dass Tiere keine Rechte haben. Man kann das ja auch als Forderung verstehen. Tiere sollten Rechte haben. Wie sehen Sie denn Zukunft, die Zukunft der Tierrechte?
Mhm. Also meines Erachtens geht die Entwicklungstendenz eindeutig in Richtung Tierrechte. Also es gibt mittlerweile einige Fälle global in Argentinien, Kolumbien und Indien hauptsächlich, wo Gerichte und auch Höchstgerichte tatsächlich Tieren fundamentale Rechte zugesprochen haben. Also nicht nur irgendwelche Rechte, sondern eigentlich menschenrechtsanaloge Tiergrundrechte, namentlich das Habeas Corpus Recht, also das Recht auf Haftüberprüfung sozusagen und auf Freiheit. Und in Indien auch diverse Grundrechte wie das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und das sind natürlich erste Anfänge, aber meines Erachtens weist diese rechtliche Entwicklung in eine Zukunft, wo Tiere ähnliche fundamentale Rechte wie Menschen haben können.
Staatsbürgerrechte sozusagen?
Das ist nochmals eine andere Frage. Das wird ja in der politischen Philosophie diskutiert. Das ist meines Erachtens nochmals der nächste Folgeschritt. Was aber auch interessant ist, ist noch darauf hinzuweisen, dass bereits das heutige Tierschutzgesetz von den ethischen Leitlinien her, also es gründet auf dem ethischen Tierschutz und von den ethischen Leitlinien her, könnte man sagen, dass das heutige Tierschutzgesetz schon quasi den Nährboden legt für subjektive Rechtspositionen von Tieren. Also da gibt es noch sehr viel Entwicklungspotenzial.
Also wenn man es mal positiv sieht, hieße das, eigentlich ist unser Tierschutzgesetz ganz gut, wir müssen es nur umsetzen.
Das ist richtig. Jedes Gesetz ist nur so gut, wie es vollzogen wird. Das ist allgemeines Gesetz. Wir haben aber einen Verfassungsauftrag, das Tierschutzgesetz, ich sag mal, dem Wissensstand und der wissenschaftlichen Entwicklung anzupassen. Mhm. Und es passiert kontinuierlich ja fortzuentwickeln. Ja. Ne? Das hat die Legislative in erster Linie. Und die Frage ist, ob der Tierwohldiskussion, wie wir sie in Deutschland haben, Motto, alles eine Frage der Haltung, Genüge damit getan ist, angefangen vom Bewertungsrahmen nationaler Tierhaltungsverfahren, der Bericht des Wissenschaftlichen Beirats zur gesellschaftlichen Akzeptanz der Nutztierhaltung. Dann haben wir einen Kompetenzkreis Tierwohl am Bundesministerium angesiedelt gehabt mit entsprechender Berichterstattung, die alle mehr oder weniger darauf hindeuten, dass das Tierschutzgesetz, besonders aber in seiner Verordnung, der Tierschutznutztierhaltungsverordnung, die Tiere nicht ausreichend schützt. Diese Zusammenhänge gehören neu legislativ gefasst, um, ich sag mal, mindestens die Normen oder die Mindestnormen dem neuen Stand des Wissens anzupassen. Und daraus dann vielleicht darüber hinausgehend Bedarfsdeckung und Schadensvermeidung als Prinzip des Tierschutzes. Mhm. Und wenn ich zum Tierwohl komme, dann kann ich darüber hinaus noch Stufen schaffen, die dann unter Umständen auch andere Erträge erwirtschaften. Da muss ich aber dann im Sinne des Tierwohls auf das Tier selber schauen und Indikatoren und Kriterien entwickle, damit ich den Zustand des Tieres innerhalb einer Haltungsumgebung beurteilen kann und einordnen kann.
Mal ganz platt gefragt, das darf man eigentlich in so einer Sendung, sollte man das so nicht machen. Ist das eigentlich letztlich purer Lobbyismus? Weil man könnte den Leuten ja sagen, pass auf, ihr wollt Fleisch essen, ihr könnt weiter Fleisch essen. Wir können die Fleischproduktion runterfahren und ihr könnt immer noch Fleisch essen. Und die Bauern verdienen auch. Also nochmal, stecken dahinter letztlich die großen Agrarsubventionen, gab ja gerade vor zwei Tagen wieder, egal. Stecken dahinter letztlich die großen Gelder der Agrarsubventionen? Oder was ist das, was uns daran hindert, das umzusetzen, was es gesetzlich gibt?
Wir haben in diesem Sektor nur eine sehr eingeschränkte Marktwirtschaft. Die Subventionen sprechen schon dafür. Und wir haben im Augenblick gerade die neue Diskussionsrunde über die nächstfolgende Förderperiode des GAPs. Und ich befürchte, Tsiolos als Kommissar damals bei der gegenwärtigen Förderung versuchte, das Greening durchzusetzen, das heißt Umweltleistung der Landwirtschaft zu honorieren. Das ist grandios gescheitert. Und ich fürchte, die neuen Diskussionen, gerade in Richtung Tierschutz, Umweltschutz mit der Förderpolitik zu verbinden, wird im Laufe der Diskussion durch Einflussnahme der Wirtschaftsverbände oder der Interessengruppen ein Race to the Bottom. Dass sie irgendwann mal bei der Flächenförderung wieder bleiben.
Was sagt das über unsere Gesellschaft?
Ja, ich weiß nicht, ob die Menschen überhaupt einen Funken Gedanken daran verschwenden, was wir uns selber antun, indem wir Tiere so massenhaft verdinglichen. Es war Milan Kundera in seiner unerträglichen Leichtigkeit des Seins und vor ihm andere, der den Gedanken hatte, dass wenn etwas in der Gesellschaft nicht stimmt, die Beziehung zu den Tieren kippt. Dass wir beginnen, Tauben zu vergiften und Straßenhunde zu töten, etc. etc. Das heißt, ich frage mich nur, was ist mit unserer Gesellschaft los, dass wir Millionen von Schweinen, Rindern und Milliarden von Hühnern auf diese Art und Weise halten und dann auch noch mit Genuss essen.
Sie würden klar sagen, es hat nicht nur, was man hier objektiv festmachen kann, Einfluss auf die Umwelt, Stichwort Klimaveränderung, können wir jetzt nicht mehr drüber reden, aber das ist sehr klar, das kann man eindeutig belegen, sondern Sie sagen, das hat auch auf unsere Umgangsweise miteinander einen Einfluss.
Oh ja, ich meine, auch Leute, die sozusagen einen tiefen Graben zwischen uns und anderen Tieren ziehen, ist eigentlich im Unbewussten, und jetzt unterstelle ich was, irgendwie klar, dass da Kontinuität ist zwischen uns, den Rindern, den Schweinen, den Hühnern. Mhm. Das heißt, das schlechte Gewissen, würde ich sagen, ist da. Das schlechte Gewissen ist im Individuum da, beim Fleischproduzenten, aber auch beim Konsumenten und in der ganzen Gesellschaft. Wir kommen da nur im Moment nicht raus. Vielleicht hilft uns das Recht.
Ganz lieben Dank für das Gespräch. Am Ende, meine Damen und Herren, sind wir Tiere. Aber wir nennen uns natürlich anders, nämlich Sapiens, also Weise. Und trotz unseres Gattungsnamens verhalten wir uns in den allerwenigsten Fällen weise und ehrlich gesagt nur selten wirklich rational. Unsere Haltung Tieren gegenüber ist hochambivalent, haben wir gesagt. In der Regel wenig mitfühlend bis gleichgültig, außer es geht um die Wirtschaft und Tiere als Ressource. Eine Art von Tageabbau im Schlachthaus. Es sollte vielleicht zu denken geben, dass die Karrieren von Serienmördern und Psychopathen häufig mit Tierquälerei beginnen. Ich bin davon überzeugt, dass die Welt eine andere Welt wäre, wenn wir auch anderen leidfähigen Lebewesen politische Rechte einräumen und uns zur Einhaltung dieser Rechte verpflichten. Ethik bezieht sich nun mal auf das gesamte Leben, auf den Umgang und die Verantwortung gegenüber allem, was lebt, ein Bewusstsein hat und Leid erfahren kann. Und das sind nicht nur Artgenossen. Am Ende wird es mit den Schlachthäusern so sein wie mit den Kohlekraftwerken. Sie haben nämlich keine Zukunft. Denn unser rücksichtsloser Umgang mit dem, was wir Natur nennen, ist schädlich für alle. In diesem Sinn und tschüss.